Ja, gestern Abend habe ich mich vorbereitet für heute und gucke in meine große Notizbox, die elektronische, wo ich seit 12 Jahren meine Notizen reinschreibe. Und dann sehe ich unter der Notiz Epheser 5, 1 bis 10, mein Predigttext heute, am 28.02. eine Predigt hier. Und ich dachte, haben wir etwa vor 4 Wochen über den gleichen Text gepredigt? Und dann gucke ich aber in die Notiz genau rein und das war der 28.02.2016. Jemand hat von hier vorne über Epheser 5, 1 bis 10 gepredigt. Da geht's ja um Licht. Ich hänge auch noch die Verse 18 bis 20 dran, da geht's um Wein. Wer mir sagen kann, kann er einfach reinrufen, wer die Predigt gemacht hat, bekommt Wein und Licht, ein kleines Gewinnspiel. Und warum wir das gemacht haben, heute ist ja der dritte Sonntag in der Passionszeit. Der heißt Okuli. Und es gibt, ich bin jetzt auch in die FDP eingetreten, also die Freunde der Perikopen. Und der Perikopentext ist ja immer der vorgeschlagene Text für einen Sonntag. An Okuli ist Epheser 5, steht auf der Liste. Deswegen. Aber ich denke, nach 3 Jahren hat man es vergessen wieder. Ja, also das war mein Schockerlebnis gestern, wo ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Aber es ging um Licht. Ne? Wir haben heute ganz toll gehört. Also ich fand einen super Einstieg heute. Das Licht ist wichtig. Es kann Leben retten in der Wüste, wenn ich mich auf mich aufmerksam machen kann mit so einem Spiegel. Klaus Speer? Nein. Also ich gebe noch einen Tipp. Die Person sitzt hier im Raum. Almut, genau.
Richtig.
Ja. Wer war's? Okay, kannst du dann.
Daniel, die Almut hat aber auch nicht
mehr. Nee? Genial! Jetzt, also ich hatte mir auch 10 Sachen aufgeschrieben. Bei 9 habe ich stimme ich auch voll überein, bei einer, die sehe ich da ein bisschen anders. Vielleicht können wir nachher nochmal drüber reden. Okay, genau, das war die Almut damals. Thema Nachfolge. Ja, genau. Ja, also das Licht ist wichtig, kann Leben retten, aber es ist auch wichtig mit der zweiten Bedeutung, dass das Licht sich spiegelt in mir oder durch mich hindurch scheint, ist auch spirituell wichtig. Ne? Und im Licht unterwegs zu sein, ist auch ein Bild dafür, die auch Paulus verwendet in dem Text, um mit Gott unterwegs zu sein. Ich lese den Text mal vor und ihr könnt den vielleicht bitte auch anwerfen. Also wir lesen jetzt Epheser 5, 1 bis 10 und dann noch die Verse 18 bis 20. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid auch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen das Licht sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und noch den Vers 18. Und trinkt euch keinen Rausch an. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Puh, ein langer Text. Und es geht um unterwegs sein mit Jesus im Licht. Wenn man den Epheserbrief sich anschaut, gibt es eigentlich zwei Teile. Es gibt die ersten drei Kapitel, da geht es darum, was Gott für uns gemacht hat. Was wir von Christus im Glauben erhalten haben, worauf wir aufbauen können. Und im zweiten Teil, in Kapitel 4 bis 6, wo wir jetzt den Text auch gelesen haben, da geht es darum, wie wir als Christen, als neuer Mensch im Licht leben können. Wir waren früher mal ein alter Mensch, aber jetzt sind wir ein neuer Mensch. Und diese Transformation, wie die sich praktisch auswirkt, darum geht's in den Kapiteln. Und in Vers 1, da steht eigentlich auch so ein bisschen der Schlüssel, wie das eigentlich geht. Der heißt, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Kann ich das bitte haben? Danach können wir wieder auf den Text zurückgehen. Genau, so soll das aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sind zwei Männer, vielleicht Vater und Onkel. Die laufen in der typischen Altherrenpose, also Hände hinten verschränkt. Und der kleine Knirps, der macht das ganz genauso. Der imitiert einfach, ne? Ist wahrscheinlich irgendwie eine coole Haltung, mache ich auch. Und so gehen die durch das Leben. Und dieses Bild, was wir auch in der Erziehung kennen, wo Kinder die Eltern imitieren, Karl Kraus hat auch mal gesagt, wir müssen die Kinder gar nicht erziehen, die machen eh alles, was wir vormachen. So sind wir auch angehalten, mit Gott zu leben. Ihn also zu imitieren und das zu machen, was Jesus gemacht hat. Und das ist auch ganz wichtig, dass Gott, was ja auch die Moni eben gesagt hat, den ersten Schritt gemacht hat. Also nicht wir müssen jetzt quasi ein Licht entzünden, sondern wir, Gott hat zuerst gearbeitet, vorgelegt und wir antworten. Und das macht er auch in dem Vers 2, steht es auch nochmal drin, wo es heißt, konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. In anderen Übersetzungen heißt davon so ein wohlgefälliges Opfer, das ist so ein bisschen eine seltsame Sprache, aber da geht es zurück eigentlich auch auf die aufs Alte Testament, wenn jemand sowas geopfert hat und dieser Geruch, der diese Feuerbrand, Fleischgeruch aufgestiegen ist, war das dann ein Zeichen, dass Gott das Opfer angenommen hat, wenn es ihm wohlgefällig war und auch wenn die Motive, mit denen jemand geopfert hat, gestimmt haben. Und das war Jesus, ja, das waren also nicht mehr wir, die wir jetzt irgendwelche Opfer bringen, sondern Jesus hat eigentlich als das perfekte Lamm gelebt, sich geopfert und hat für uns quasi alles bereitet. Und deswegen, weil wir eigentlich diese Transformation nicht mehr machen müssen, sondern sie annehmen müssen, haben wir jetzt auch die Kraft und auch die Aufgabe, im Licht zu leben. Und als Christ geht es jetzt eigentlich auch nicht darum, dass wir so ein bisschen Zucker oben über unser Leben drüber streuen, dass wir ein bisschen netter sind, die Leute uns mögen, sondern es geht wirklich darum, diesen neuen Menschen zu sein, im Licht zu leben, so zu leben, dass Gott mit uns ja zufrieden ist und sich auch, dass wir auch das werden, was Gott sich bei uns gedacht hat. Und Paulus schreibt hier in diesem Text, weil das war jetzt der schöne Einstieg, dann kommen wir diese Worte jetzt wie Obszönitäten, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit. Und da, denke ich, ist ja eigentlich ziemlich ein krasser Kontrast zu dem Einstieg und auch wieder zu dem Ende. Was bedeutet das? Ich denke, Paulus will hier einen Punkt machen, dass wir wirklich verstehen, was Sünde ist. Und Sünde kommt in verschiedenen Formen in unser Leben. Das eine ist zum Beispiel, dass das eine Tat ist, die äußerlich sichtbar ist. Paulus nimmt hier zwei Beispiele für Sünde. Das eine wäre die sexuelle Zügellosigkeit. Im Griechischen heißt das Porneia, wo wir unseren Begriff Pornografie her haben, was aber auch alle Arten von außerehelichen sexuellen Tätigkeiten beschreibt. Und das andere ist Habgier. Das Wort, was hier verwendet wird im Griechischen, ist also ein Wort, wenn man etwas konsumiert und oder haben will, was eigentlich über die normalen Bedürfnisse, die jemand hat, hinausgeht. Wenn ich also wirklich gierig, habgierig bin und diese Sachen einsaugen will. Und interessant ist eigentlich, dass er diese beiden Beispiele nimmt für als Beispiel für Sünden, weil es gibt ja alle möglichen Sünden, die man hier auflisten könnte. In Epheser 4 sind auch einige, jetzt wie Lästern, Faulheit, noch erwähnt, wo auch Paulus sagt, so sollt ihr nicht sein, sondern sollt euch so verhalten. Ich glaube, eine Sache, warum Paulus das diese beiden Beispiele auswählt, ist, dass es ja in Strömung in der Kirche gewisse bevorzugte Sünden gibt. Es gibt vielleicht Kirchen, die legen, oder Gruppen oder Menschen, die legen sehr großen Wert darauf, dass man die Sexualethik, dass sie wirklich absolut stimmt. Aber im Bereich jetzt, was Habgier angeht, ist man vielleicht nicht so ganz so streng. Und wenn einer viel Geld hat, ist es ja auch gar nicht schlecht. Oder es gibt andere Kirchen, die legen sehr starken Wert darauf, dass man eine soziale, gerechte Verteilung von Geld hat, dass man nicht zu viel hat, aber die ein bisschen liberaler sind, wenn es jetzt um Fragen der Sexualethik angeht. Aber Gott oder auch Paulus sagt hier, beide Sachen sind eigentlich wichtig. Dieser Begriff von Sünde ist komplementär. Es gibt vielleicht deine Lieblingssünden, die du jetzt vielleicht nicht allzu schlimm ansiehst, aber im Prinzip fällst du da auf jeder Seite irgendwie also runter. Und das war jetzt also auch so ein bisschen die Äußerlichkeiten, was man sieht. Also gerade wenn man jetzt die sexuelle Zügellosigkeit, wenn man das lebt, kommt vielleicht ans Licht, ist nach außen sichtbar. Aber Paulus schreibt auch weiter, es gibt wenn er darum spricht, von der Habgier, wo es heißt, denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, in Klammern steht bei mir jetzt hier, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter. Also das ist etwas, was dann innerlich ist, ja. Also ein Götzenanbeter geht ganz stark gegen das erste Gebot, wo man keine anderen Götzen, Götter haben soll außer Gott. Aber wenn ich jetzt sage, also etwas, was mir wirklich wichtiger ist, etwas, was die Nummer eins Stelle in meinem Leben besetzt, etwas, wenn ich das nicht habe, dann geht's mir also wirklich richtig schlecht. Das ist also ein Götze. Paulus nennt hier als Beispiel Habgier. Also irgendetwas, was einen größeren Wert für dich hat, irgendetwas, was ein Fundament ist, was wirklich tiefer ist als Gott oder andere Sachen. Irgendetwas, was du mehr liebst. Irgendetwas, was mehr im Zentrum in deinem Leben stehst. Und es können auch wirklich gute Dinge sein, Götzen. Es können auch sein Kinder, deine Familie. Wenn das wirklich das Wichtigste ist, dass es deiner Familie gut geht. Und wenn etwas wirklich mit deinen Kindern passieren würde, das wäre das absolut die absolut größte Katastrophe. Und du wärst absolut zerstört, weil im Grunde das Fundament ist. Es kann deine Gesundheit sein, dein Aussehen, und du kämpfst und versuchst und cremst und trainierst, ja, oder auch Macht und Erfolg im Beruf, ne? Die Karriere ist das, was dich wirklich antreibt, was dich wirklich definiert, und wenn sie dann ausbleibt, dann bist du auch komplett zerstört, weil das wirklich Wichtige fehlt. Oder es können auch noble Beweggründe sein, wie der Kampf für eine plastikfreie Welt, und auf einmal ist alles nur noch Plastik. Und du, und alles, du setzt dich dafür ein. Und das ist wirklich das Wichtigste, wofür du arbeitest. Bei all diesen Dingen versuchst du immer die Kontrolle zu behalten. Okay, ich muss alles tun, damit ich, dass es meinen Kindern gut geht, dass ich gesund und schön bleibe, dass ich macht- und erfolgreich bin. Aber wie gut sind unsere Fähigkeiten, diese Dinge zu kontrollieren und zu beeinflussen? Beschränkt. Und deswegen lasst uns auf den bauen, der wirklich das Fundament ist und nicht auf Götzen. Und wie gesagt, Paulus sagt hier Habgier. Ich denke, Habgier ist wirklich ein ganz starker Motivator. Er kommt da nicht so nach außen. Also man sieht sich so direkt, wenn man einen anschaut oder wenn man sich selber in den Spiegel anschaut, fällt es einem vielleicht auch nicht so auf. Aber er hat wirklich eine ganz starke Motivation. Also zusammenfassend, Sünde kann also äußeres Verhalten sein, Sünde kann auch eine innere Haltung sein, also Richtung, dass man da einen inneren Götzendienst betreibt. Und im Grunde, genau, sind wir dann eigentlich auch dann ungehorsam gegenüber den Sachen, was Gott von uns erwartet. Und wir wollen ja im Licht, oder wir sollen ja im Licht leben, und Paulus fordert uns dazu auf, und Ja, das war eigentlich so, also die ersten beiden Punkte. Also das erste, dass Gott zuerst was für uns getan hat. Das zweite, dass wir also in der Sünde drin sind, dass sie ist auch wirklich eine große Sache. Aber wir können auch trotzdem im Licht leben. Wie geht das jetzt? Ja, und da ist jetzt der nächste Punkt. Und in der genau, Paulus hatte ja als Beispiel, dass man im Licht leben soll, im Licht gehen soll. In Vers 2, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Das heißt also, wir sollen gehen, unterwegs sein in der Liebe. Und an verschiedenen Stellen spricht die Bibel auch von gehen mit Gott, dass wir mit Gott unterwegs sind. Also es fängt im Paradies an, als Gott abends zu Adams kommt und in der Kühle des Abends gehen sie spazieren, sie sind unterwegs. Als Jesus seine Jünger beruft, läuft er auch und lädt sie ein, seid mit mir unterwegs, lass uns zusammen gehen. Also das ist ein Bild für eine gewohnheitsmäßige Sache, die wir eingebaut haben, mit Gott zusammen unterwegs zu sein. Und wie kann das jetzt praktisch ablaufen? Da habe ich jetzt überlegt, also jetzt das ein bisschen praktisch zu machen. Was bedeutet das? Und eine Sache, denke ich, die da eine Rolle spielt, ist die Frage, wie ich gute Gewohnheiten ausbilde. Ich denke, wir haben immer die Chance zu entscheiden, wollen wir so leben oder wollen wir so leben. Zum Beispiel ein Beispiel aus dem Leben, wenn ich jetzt fit werden will. Also ich möchte jetzt trainieren und beweglich und stark werden. Und ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und ich trainiere. Und abends komme ich nach Hause, stelle mich vor den Spiegel, schaue mich an. Was sehe ich? Nichts, genau. Am nächsten Tag gehe ich wieder hin, trainiere wieder, komme nach Hause, schaue mich abends an. Ich sehe nichts. Ja. Aber was passiert, wenn ich für 3 Monate jeden Tag 20 Minuten trainiere? Dann habe ich einen Effekt und habe mich verändert. Und es bringt eigentlich auch nichts zu sagen, ich trainiere jetzt 9 Stunden und dann nicht mehr, weil du brauchst das Tägliche, das Beständige. Und genauso auch mit einem Zahnarzt. Wenn du jetzt zum Zahnarzt gehst, 2-mal im Jahr, und das war's, was du mit deinen Zähnen sonst machst, was passiert dann? Du warst bei tollen Zahn-Events, aber du putzt nie die Zähne. Das heißt, nach ein paar Jahren hast du wahrscheinlich ein paar weniger. Was brauchst du also? Du musst wieder täglich deine Zähne putzen. 2 Minuten, 2-mal am Tag. Wenn du das einen Tag machst, was bringt das? Nichts, ja. Aber wenn du es jeden Tag machst, über Monate, und Zähne putzen, nehme ich an, haben die meisten von uns so konditioniert, dass sie abends im Bett liegen. Und wenn sie es nicht gemacht haben, stehen sie nochmal auf und putzen wieder Zähne. Das ist etwas ganz Natürliches. Morgens zum Beispiel in der Bibel zu lesen, ist vielleicht nicht ganz so eine Gewohnheit, dass man das immer einbaut. Aber ich denke, das ist ein Schlüssel, dass wir beständig Dinge tun, was wir routiniert tun, dass wir genauso als Kind Gott folgen, ihm hinterherlaufen. Und ich denke, wir haben immer so ein bisschen dieses Problem, dass wir sagen, wir müssen jetzt selber was bringen, wir müssen jetzt selber aus uns da jetzt groß was erreichen. Aber der erste Teil der Predigt war ja gerade, dass Gott zuerst was tut und wir antworten. Das ist der Schlüssel. Ja, wir kommen dann vielleicht wieder ganz schnell in dieses menschliche Denken hinein, jetzt muss ich mich wirklich anstrengen, jetzt die Gewichte heben und jetzt freundlich sein und der Bibel lesen und jetzt im Psalm. Aber es ist, verinnerlich das, mach es dir zu einer Gewohnheit. Und ich habe mich auch jetzt viel beschäftigt mit Gewohnheiten, wie man gute Gewohnheiten ausbildet. Es ist wirklich so, wenn du du musst es oder versuche Dinge täglich zu integrieren. Und wenn du hinfällst und wenn du einen Schokoladenkuchen gegessen hast, macht nichts. Das System funktioniert auch, wenn du 2 Tage nicht trainierst. Ne? Aber bleib beständig dran. Und fang auch bei den Sachen an, die zuerst kommen. Und das sind deine Gedanken. Ich habe hier ein Zitat oder ein genau, das ist auch den 4. Slide. Ein Text aus dem Talmud mitgebracht. Den kennt ihr vielleicht. Aber der zeigt es auch nochmal, wie was Gewohnheiten bedeuten. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und es ist eigentlich diese Kette. Hier oben. Achte auf deine Gedanken, das ist Zähneputzen. Und hier unten, das ist dann dein Gebiss mit 80. Keine Plombe. Ja. Aber auch, fang an auch, also das hilft mir auch. Wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, morgens um 6 aufzustehen und still Zeit zu machen, dann bau das ein, finde Rituale, Situationen, die für dich das ganz natürlich machen. An Gott zu denken, mit ihm zu beten, über sein Wort nachzudenken. Bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich durch eine Tür gehe, ich habe ein wichtiges Meeting, gehe durch eine Tür rein. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und die Weide finden, sagt Jesus. Vielleicht bist du auch eher der Typ, der draußen beim Spaziergang mit Gott betet, als jetzt in einem Zimmer zu sitzen und was zu lesen. Bei mir persönlich, ich höre viele Predigten, wenn ich unterwegs bin. Das hilft mir. Oder triff dich auch mit deinen Geschwistern zum Austausch, zum Beten, zum drüber reden. Versuch alles, um diese guten Gewohnheiten aufzubauen und zu folgen. Aber ohne diesen Selbstgeißelung und diesen Druck, sondern nimm das an, was Jesus dir vorgelebt hat. Am Ende, wenn es dann die Verse 18 bis 20, vielleicht könnt ihr die auch noch mal aufwerfen, danke. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ich denke, warum sagt Paulus hier diese beiden Kontraste? Das eine ist Wein trinken, dass man quasi betrunken wird, und das andere ist erfüllt sein mit dem Geist Gottes. Also ich denke, wenn man Alkohol sich anschaut, was Alkohol für eine Wirkung auf den Menschen hat, es ist ein Dämpfer. Also der dämpft Aktivitäten im Gehirn und im Grunde Dinge, die jetzt schlecht sind, die dich belasten, die dich, warum du traurig bist, oh, das war so ein Tag, ich brauche ein Glas Rotwein, werden dann gedämpft. Die sind nicht mehr so schlimm, dann geht's dir besser. Und Paulus sagt, ihr braucht es nicht. Ja. Ihr braucht nicht euch abzudämpfen. Was ihr braucht, ihr müsst euch mit dem Geist Gottes erfüllen lassen. Das ist das, was eigentlich einem weiterhilft. Und deswegen nimm doch gleich den richtigen Stoff und nicht den nicht diesen hier. Und in Vers 19 und 20 zeigt Paulus doch mal das Zeichen für einen Christen, ob er mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen. Also ich mache das nochmal fett. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Eine Situation, wo ich aus tiefstem Herzen gejubelt hatte, war, als Toni Kroos gegen Schweden in der 94. Minute diesen Freistoß reingeschossen hat zum 2:1. Aber diese Geisteshaltung, ja, ja, das ist aus tiefstem Herzen jubeln. Das ist das Zeichen, was Paulus sagt, wenn du mit dem Geist Gottes erfüllt bist, dann jubelst du innerlich. Und jetzt kann jeder mal seinen eigenen Handspiegel rausholen und sich anschauen und gucken, wie oft jubeln wir denn? Wie oft jubeln wir zur Ehre des Herrn und danken Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus. Macht euch das bewusst. Er, Jesus, hat alles für dich gemacht. Er war wirklich das perfekte Opfer, war gehorsam am Kreuz, hat alles ausgehalten, damit wir leben können. Er hat quasi vorgelegt, zuerst gehandelt. Und wenn du das weißt, dass du dieses riesige Geschenk hast, dann sind vielleicht diese ganzen anderen Sicherheiten, die man hat, oder auch die Probleme, die einem jetzt belasten und niederschlagen oder niedergeschlagen machen, auch nicht so wichtig. Und dann kann auch der Geist Gottes sich erfüllen und auch mit dieser Freude darüber, dass du wirklich ein Kind bist, was angenommen ist von Jesus. Das wünsche ich euch. Amen.